Hallo ihr Mäuse und willkommen zur dritten Folge Mousecast. Ich bin Nina
und ich bin Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Letzte Woche haben wir ja schon angeteasert, dass wir einen Plan hatten für das, was wir jetzt gucken wollen bis zur nächsten Folge. Helmi?
Hat auch funktioniert. Ich war in der Heimat und damit wir trotzdem pünktlich diese Folge aufnehmen können, war ich dann in Bochum sogar noch im Kino und habe mir Folgen von Stranger Things aufs Handy runtergeladen und habe es dann im Zug geschaut.
Sehr vorbildlich, ja. Sehr dedicated. Und dann ja auch direkt nach dem Zug nur einmal kurz nach Hause und dann...
Und dann wieder hierher.
Ja,
Dedication.
Dedication. Ja, wir haben dementsprechend drei Filme und Stranger Things Staffel 5 Part 1 für euch. Mhm. Beziehungsweise Helmi hat es, ich habe es nicht geguckt, dazu später mehr. Dann haben wir die beiden Kinofilme Eddington, der neue Film von Ari Aster, der hat Midsommar und Hereditary und Beau's Afraid gemacht. Jetzt hat er einen satirischen Western, der während des Anfangs der Pandemie spielt. Dann Wicked for Good, den zweiten Akt vom Musical, wo Elphabas und Glindas Freundschaft auf die Probe gestellt wird. Und Train Dreams, ein Porträt eines Holzfällers zum Beginn des 20. Jahrhunderts.
Klingt doch alles erstmal spannend.
Dann aber erstmal noch zwei Service-News. Jay Kelly, über den wir ja letzte Woche gesprochen haben. Film mit George Clooney, wo er einen elternden Filmstar spielt, sehr meta.
Der auf so einer Selbstfindungsreise ist.
Genau. Der mir gut gefallen hat, Helmi ein bisschen weniger, der ist jetzt auf Netflix verfügbar.
Kann man sich aber anschauen.
Kann man sich schon mal anschauen. Wenigstens für den schönen One-Take am Anfang. Und dann haben wir noch eine Serienempfehlung.
The Great.
Ist jetzt auf Netflix.
Mit Nicholas Holt und Elle Fanning.
Genau, ich bin mir gar nicht sicher, sind aber alle drei Staffeln
alle
sind jetzt
bei Netflix. Alle drei Staffeln sind jetzt auf Netflix.
Sehenswert.
Die ersten zwei auf jeden Fall. Also die ersten zwei haben mir richtig Spaß gemacht.
Ja, ich habe alle drei geguckt und habe dir ja daraufhin halt gesagt, die dritte musst du nicht mehr gucken, weil ja, die hätte nicht sein müssen. Die ersten beiden, finde ich, waren so gut, haben so viel Spaß gemacht. In der dritten hat es dann einfach so an Momentum verloren.
Ja.
Aber die ersten beiden sind auf jeden Fall sehenswert und auch abgeschlossen genug, würde ich sagen, dass man da auch die dritte dann nicht gucken muss.
Ich war zufrieden so.
Ja. Gehen wir direkt rein?
Gehen wir direkt rein.
Wollen wir mit Eddington anfangen?
Ja, machen wir so. Und zwar Eddington von Ari Aster. Es geht darum, dass Anfang der Pandemie, also im Mai 2020, die ersten Corona-Regelungen ins Leben gerufen werden, auch in Eddington, in New Mexico, in so einer kleinen Stadt. In einer fiktiven Stadt. Und der Bürgermeister Ted Garcia, gespielt von Pedro Pascal, möchte diese Masken- und Abstandsregeln durchsetzen. Der Town Sheriff Joe Cross, gespielt von Joaquin Phoenix, der ist davon nicht so ganz der Fan und möchte sich jetzt dagegen stellen und sagt, hey, ich möchte bei der nächsten Wahl des Bürgermeisters mich auch aufstellen lassen.
Ja.
Und dann bereitet er so ein bisschen seine Kampagne vor und sieht ein bisschen aus, sein Truck, wie so die MAGA-Werbung von der Wahl. Also vollgekleistert mit Get this virus out of office. Und damit meint er auch den Bürgermeister und sowas. Also stehen die beiden sich dann gegenüber und es gibt so ein Standoff.
Ja. Mit Rechtschreibfehlern, aber auf dem Auto auch. Was ich richtig gut fand an Eddington, so im Gesamtbild, war, wie gut der diese Zeit eben im Speziellen wirklich diesen Mai 2020, wo auch George Floyd passiert ist, Black Lives Matter, Proteste und so weiter, wie gut der das einfach widerspiegelt und so diese kulturellen und politischen Momente so runterbricht und dann überspitzt, aber schon realitätsgetreu darstellt. Aber halt eben in diesem Kosmos, sage ich mal, nur von dieser Kleinstadt. Weil wir verlassen diese Kleinstadt
nicht.
Nie.
Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ich war so, entweder ist das total brillant oder überhaupt nicht sensibel.
Mhm.
Es war wirklich einerseits echt faszinierend, gleichzeitig aber auch abstoßend, wie mit diesen Themen umgegangen wurde. Deswegen war ich nach dem Film nicht sicher, was ich dem geben würde oder wie ich das einordne. Und ich brauchte diese eine Nacht zum drüber
Ich auch,
schlafen,
ich auch.
um irgendwie damit umgehen zu können. Ich finde, der stößt viele wichtige Themen an. Ich finde, teilweise hätte er sie aber nuancierter machen können. Zum Beispiel geht es dann ja auch um die Black Lives Matter-Proteste, die dann auch stattfinden in Eddington. Natürlich ein bisschen kleiner, weil es so eine Kleinstadt ist, aber auch da findet das statt. Und da wird auch ein bisschen gespielt, wie halt weiße Menschen sich dazu berufen fühlen oder nicht, da die Initiative zu ergreifen in diesen Protesten und wie damit umgegangen wird. Einerseits fand ich es gut, dass es so auch ein bisschen Kritik an dem Verhalten gibt teilweise oder an der Sichtweise von weißen Menschen. Gleichzeitig war ich mir teils nicht sicher, ob das nicht die Jugend, die vor allen Dingen ja hinter diesen Protesten stand, sich so ein bisschen auch über die lustig gemacht hat.
Die wurden schon auf die Schippe genommen,
Und
100%.
das war halt dann nicht mehr, wo ich sage, ah ja, das war schön satirisch, sondern vielleicht einfach einer zu viel.
Okay. Ich glaube, für mich war es noch genau in diesem Satirebereich drin und dass ich selbst sehen konnte halt, okay, die und auch ich zum Teil werden hier gerade auf die Schippe genommen und in gewisser Weise gleichzeitig aber ja auch kritisiert für das Performative da dran und auch wieder da, wie weiße Menschen sich dann aufspielen und denken, dass sie wieder eine Autorität wären, die darüber sprechen darf und die da dann halt ja die Meinungsautorität hat und weiß, was jetzt richtig ist und so weiter. Also es wird dann von einer weißen Person wird dann auch ein schwarzer Charakter als Traitor, also als Verräter bezeichnet. Also ich fand es halt witzig auf eine satirische Art und
Verstehe ich,
Weise.
ja.
Und halt sehr akkurat zu dem, was ich auch mitbekommen habe zu der Zeit oder dann auch im Nachhinein, auch in meinem Studiengang und so, wie dann da, also ich habe Geografie und Englisch studiert, wie dann da gerade im Geografiestudium über Begrifflichkeiten diskutiert wurde für Menschen, die gar nicht anwesend waren in
Ja.
dem Raum.
Verstehe
So.
ich.
Und das hat
Ja.
das für mich so sehr gut widergespiegelt. Halt eben sehr überspitzt und
Ja.
satirisch.
Und in diesem Film gibt es einen Teenager, einen jungen Mann, der bei diesen Black Lives Matter-Protesten mitmacht, hauptsächlich um Kontakt mit einer jungen Frau zu knüpfen,
Eine Aktivistin.
einer Aktivistin. Ich sage nicht, wie sich das jetzt ausspielt. Aber was mit diesem Charakter passiert am Ende, finde ich, ist auch sehr bezeichnend, so wie es auch heutzutage in der heutigen Zeit oft ist.
Ja, das ist sein ganzer Arc in
Ja.
diesem Film ist sehr
Sehr
traurig,
traurig
aber
und
sehr wahr, glaube ich, ja.
Was mir ein bisschen gefehlt hat, war ein bisschen mehr Einordnung vom Gesamtpolitischen in den USA zu der Zeit.
Ich glaube, Trump wurde nicht
Eben, Trump
einmal
wurde nicht einmal
erwähnt.
erwähnt. Natürlich hat so das plakatierte Auto von dem Sheriff total an diese Maga-Plakate und Trucks und USA-Flaggen erinnert. Aber trotzdem war es ja auch eben gerade zu Corona-Zeiten, zur Trump-Zeit, zur ersten Amtszeit von Trump, ja auch gerade so gefährlich auch mit Covid und wie damit umgegangen wurde und wie so auch Verschwörungstheorien halt weitergetragen wurden. Das wurde thematisiert, die Verschwörungstheorien und das auch gut und viel und wie man da so abrutschen kann in Algorithmen und sowas. Wenn man schon mutig ist, so etwas zu machen, dann sei auch mutig genug, um da Trump zu behandeln.
Ja, dem stimme ich zu. Ich frage mich halt, ob das war, also ob das bewusst nicht gemacht wurde, um die Distribution von dem Film einfacher zu gestalten, oder auch um potenziell einfach ein höheres Publikum anzusprechen. Macht es aber nicht weniger blöd. Ich kann es verstehen, aber ich hätte es mir auch gewünscht, dass das an einigen Stellen da doch nochmal mit aufgegriffen worden wäre. deswegen, also ich muss sagen, der hat schon wirklich viele gute Sachen aufgemacht, weil es dann auch noch einen Strang mit, wie gesagt, diese Stadt ist so ein Sinnbild für eine Stadt, könnte man sagen. Es gibt dann nämlich einen Obdachlosen, einen, und wie der im Laufe der Geschichte behandelt wird oder auch nicht behandelt wird, mit einbezogen wird oder auch nicht mit einbezogen wird, wo da die Grenzen sind, gerade in Bezug dann auf diese Proteste, also die Black Lives Matter-Proteste, wo sich dann diese weißen jungen Menschen ja für die Rechte der Schwarzen einsetzen und gegen Polizeigewalt und so weiter und so weiter. Wie dann aber dieser Obdachlose in dieses Bild passt. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich finde es auch wieder da sehr beschreibend für das, was bei uns Realität ist
Ja.
und spiegelt es sehr gut wider und zeichnet das einfach sehr gut ab, wie ja, da so die Gesellschaft mit umgeht.
Interessant fand ich auch den Umgang mit Social Media, wie das in den Film integriert wurde, wie Screens von Handys in den Film integriert wurden. Ich weiß nicht, ob das für mich so richtig funktioniert hat. Also manchmal hat mich das so ein bisschen rausgerissen. Aber ich fand es auf jeden Fall eine gute Idee, halt eben diesen Newsstream über Social Media zu zeigen, weil das ja gerade in dieser Zeit auch so prägend war.
Ja, das Doomscrolling.
Das Doomscrolling, Social Distancing, also wir waren alle da, aber man hat dann ja viel, viel mehr am Handy noch gehangen und natürlich haben sich dann die eigenen Meinungen noch mehr verfestigt, weil du in so einer Filterblase bist und das wird auch ziemlich deutlich. Das fand ich auch interessant, so einfach so Corona schon mit einbezogen als Thema und dann auch Social Media, die ganzen Screens. Also war schon irgendwie was sehr Neues, was da gemacht wurde mit diesem Film.
Ich versuche mich gerade jetzt daran zu erinnern, aber ich glaube, ich habe keinen Film bisher gesehen, der die Pandemie so prominent zumindest behandelt hat. Das fand ich auch sehr spannend, das zu sehen. Und deswegen habe ich dem Film auch am Ende noch einen halben Stern mehr gegeben, als ich eigentlich wollte, weil ich sehr viel Potenzial in diesem Film sehe, dass wenn man den in 10, in 20 Jahren nochmal guckt, man den nochmal halt ganz anders sieht oder den einfach nochmal wirklich als so ein sehr gutes, ja, so wie so ein Einmachglas von dieser Zeit verwenden kann. Zumindest die ersten, ich würde sagen, 2/3 des Films.
Ich glaube, es wird sich dann auch so ein bisschen zeigen, wie es weitergeht in den USA mit der Politik, die aktuell da herrscht, wie dieser Film dann eingeordnet wird oder wie halt über die Charaktere in diesem Film, ja, wie die betrachtet werden, wie man sie einschätzt. Also ich glaube, das hat sich halt einfach noch nicht zu Ende entwickelt. Deswegen kann man da auch noch nicht so ein richtiges Fazit ziehen, glaube ich.
Aber so für diesen einen Monat, in diesem einen Jahr, in dieser besonderen Situation, so das einfach festgehalten, finde ich, da hat er in meinen Augen sehr viel Potenzial dafür, sehr gut das dann widerspiegeln zu können, nochmal zu späterer Zeit. Der Joe Cross, also der Sheriff von Joaquin Phoenix gespielt, der hat auch eine Frau, Louise, gespielt von Emma Stone. Es hat aber gut funktioniert für mich, weil es sehr gut die Charakterisierung von Joe Cross vorangetrieben hat. Also im Sinne von, ich konnte mir viele Sachen über ihn durch sie erschließen und durch
Ja,
deren
verstehe ich.
Beziehung und wie sich dann das Ganze entwickelt und wie er sie behandelt, vor allem dann während des Wahlkampfs und so weiter. Da hat sie, finde ich, eben als wirklich ja sehr klassischer Nebencharakter einfach für mich die Handlung, diese Haupthandlung sehr gut vorangetrieben. Also, weil bei ihr ist dann nämlich so vor allem das Ding, dass es da um diese Verschwörungstheorien dann geht und wie unterschiedlich vulnerabel Menschen oder empfänglich Menschen dafür sind. Das nimmt dann auch noch mal, also ja, einen interessanten
Ein Turn.
Turn, Verlauf.
Ja, es ist auf jeden Fall dann eine Entwicklung, mit der ich so nicht gerechnet habe. Das habe ich nicht kommen sehen. Eskaliert dann ein bisschen mehr, als man dachte. So. Aber vor allen Dingen da, wo es dann so ein bisschen mehr eskaliert, finde ich, wurden vor allen Dingen so die Perspektiven, wie gedreht wurde, sehr interessant und ziemlich so involvierend. Also ich war irgendwie mit dabei, ich war mit drin.
Ich fand, es war sehr wie in einem Videospiel.
Ich habe hier auch Videospiel
daher
habe ich Videospiel
stehen. Das war richtig cool. Fun Fact dazu, der Cinematographer ist auch der von, also in diesem Jahr hat er auch Mickey 17 und Marty Supreme gemacht. Ja. Marty Supreme kommt ja erst nächstes Jahr bei uns raus, aber in den USA kommt er jetzt schon. Ja, die beiden Filme hat er auch gemacht. Darius Conji heißt er. Ari Aster hatte dieses Skript ja schon weit vor der Pandemie geschrieben und halt ohne die Pandemie als Hintergrund oder als Thema, weil sie halt noch nicht passiert ist. Und da war es einfach als klassischer, aber als moderner Western geschrieben. Und ich finde sehr cool, wie man diese Western-Einflüsse doch immer noch mal wieder wirklich da hat, also so diese Standoffs mittags um 12 quasi begegnen sie sich. Also da gibt es einen Moment mit einem Katy Perry-Lied.
Das war hilarious.
Das war aber, finde ich, so sehr, das hatte sehr diese Western-Vibes. Ja. Und da gibt es immer wieder solche Momente. Und das fand ich sehr cool, gerade weil die auch zum Teil in so sehr langen Takes gedreht wurden, wo ich auch dann halt Pedro Pascal und Joaquin Phoenix sehr stark fand in ihren Performances.
Da wurde auch mal ein Frame gewählt, der einfach ein bisschen weiter war. Einfach durch dieses Standoff einfach schon ein größerer Frame, der einfach auch mehr Leben in diesen Film gebracht hat, weil es mehr Abwechslung
war. Was würdest du diesem Film denn abschließend jetzt geben?
3 Sterne.
Mhm. Nicht 3,5.
Ja.
Ja. Empfehlen würde ich den schon auf jeden Fall politisch interessierten Menschen. Menschen, die an Pedro Pascal oder Joaquin Phoenix interessiert sind, weil die spielen beide, finde ich, sehr gut.
Beide spielen sehr gut.
Macht ja Spaß, denen zuzugucken. Dieser Konflikt macht auch irgendwie Spaß, sich anzugucken. Mm. Zu einem gewissen Grad. Zu einem gewissen Grad ist man auch so, oh boy. aber ja.
Und Leute, die vielleicht einfach so ein bisschen diesen Western-Vibe mögen.
Ja. Und das halt gerne mal in einem modernen Setting irgendwie hätten.
Ja.
Ja. Und keine Sorge für alle Ari Aster-Fans. Er hat seine Essenz nicht verloren. Ihr müsst nur ein bisschen Geduld haben. Ja.
Ja.
Mehr möchte ich dazu, glaube ich, nicht sagen.
Ja, das kannst du so stehen lassen.
So, kommen wir zum nächsten Film, Wicked for Good. Der zweite Teil, beziehungsweise der zweite Akt vom Musical, in dem Elphabas und Glindas Freundschaft auf die Probe gestellt wird.
Der große Zauberer startet eine Kampagne gegen Elphaba, die Wicked Witch of the West. Und Elphaba möchte aber eigentlich allen, BürgerInnen von Oz und den Tieren nahelegen, dass der Zauberer ein Lügner ist. Glinda ist aber auf der Seite des Zauberers. Und deswegen gibt es da ein bisschen Konfliktpotenzial.
Das ist richtig. Wir halten uns jetzt aber nur kurz und erzählen euch nur einmal so ein bisschen kurz unsere Eindrücke. Und danach habt ihr dann nämlich die Möglichkeit, unserem Gespräch mit unserem Gast Owen zuzuhören. Das ist allerdings auf Englisch.
Er ist unser Wicked-Experte und kennt noch ein paar Hintergrundinfos.
Ja.
Wie fandest du den Film denn?
Ja, wie fand ich den Film denn? Also, gerade heraus, ich habe ihm 2 Sterne gegeben im Vergleich zum ersten Teil, dem habe ich 4 gegeben. Mm. Ich habe echt Probleme mit dem gehabt, da reinzukommen, emotional irgendwie da mitzukommen. Ich fand, der war... Ja, einfach, ich wurde immer wieder aus diesen emotionalen Momenten irgendwie rausgerissen. Mhm. Und ich bin da nicht so richtig reingekommen. Auch optisch habe ich wieder Probleme gehabt, aber diesmal fand ich es fast noch schlimmer als beim ersten Mal, weil er mich hier nicht mal dann emotional oder mit irgendwie diesen tollen Liedern so richtig eingelullt hat.
Ja.
Hat mich ein bisschen kalt gelassen, leider.
Ich muss sagen, ich war auch enttäuscht, aber leider nicht überrascht. Also der Film war mir an manchen Stellen zu lang und an manchen Stellen zu kurz. Mhm. Und ich finde, der hat es im Gesamtkontext einfach nicht geschafft, mich angenehm in der Geschichte zu halten.
Nee, ja, stimme ich voll zu. Weil diese Dynamik zwischen Elphaba und Glinda ist so wichtig für diesen Film. Und die haben wir in diesem Film nicht genug
ganz genau
bekommen. Das wurde so ein bisschen aus den Augen verloren, habe ich das Gefühl.
Und alleine sind sie einfach ein bisschen schwächer.
Ja. Dabei belassen wir es jetzt sonst erstmal und
fragen Owen, was er davon hält.
So, here we are now with Owen. Would you like to introduce yourself?
Sure. This is so weird. My name is Owen. Why am I qualified to talk about Wicked? Well, I was Wicked obsessed as a teenager, I suppose. I saw the musical twice, once in the West End and once a touring production. I also read the books, not all of them, but some of them. Far too young to be reading those books. They're very dark, so don't go into that lightly. And yeah, that's why I'm qualified. I do want to make space for the fact that Wicked as a whole is reviewed very badly in the second. It's not reviewed very badly in the second half, but typically part twos of musicals are not as good as the first half. Les Mis, second half, better. Cabaret as well, better. But they're literally like the only two examples that I can think of. And Wicked part two, all of the impactful songs are almost in the first half.
Yeah.
The second half is more emotional and more like, I don't know, more meaty and story heavy, but the songs don't live up to the first half.
Yeah. But I think for me, at least emotionally, the second part didn't really work. No. I was not invested at all.
No.
Like, I was invested after the first one. I was like, oh my God, I cannot wait for the second part. I'm so excited to see it, because the first one I rated with 4 stars and this one I rated with 2.
Yeah. But also, I think the filmmakers and the directors knew that, because throughout the entire movie, they kept on doing musical motifs of songs from the first half.
Mm-hmm.
Like,
mm-hmm.
you constantly heard Defying Gravity. You constantly heard this. I'm like, yeah, they're just like relying on the power of it.
Yeah, 100%.
But also then they added new songs.
Yeah.
Which feel like they were written by ChatGPT. Like, The Girl in the Bubble is not in the musical. And I don't know what the hell that was.
Yeah.
But it was very, very poorly done.
Fun fact, that was the second scene they shot overall. Like, from both films, the first thing they shot was Popular.
Ugh.
And then the second one was Girl in the Bubble.
Okay, that's actually interesting, because they're at such different points of Glinda's life.
Yeah.
And Ariana even said that she changed her voice dramatically between the two, because she was a kid in the first one,
mm-hmm.
a school kid, and now she's a public figure.
Yeah.
But also my issue with it was I couldn't invest. Not I couldn't invest. I couldn't be like transported to Oz, because I kept on thinking like, oh, Ariana Grande, what are you doing here?
And you could hear it.
Yeah.
In that one song, her voice changed, and you could hear that she was singing it as like the popular pop song she's doing, and it was so different to Glinda, and I was like, no, that's not Glinda.
Yeah. I hated the set design whenever we were in like Glinda's environment.
Yeah.
Yes.
It felt like a tacky hotel room.
Yeah. And because of the color grading and the lighting, it looked so gray and lifeless and like not at all lived in and everything.
It looked like a pink version of a Las Vegas hotel. The hotel that I stayed in last year in Las Vegas looked exactly like that.
I thought they looked a little bit like the Barbie movies.
Yeah.
But even the Barbie movies look better.
But also like just the design in terms of like how Madame Marrable's office was set up. How I'm not even going to talk about Elphaba's treehouse and why they didn't have her in the castle the entire time. Oh wait, because she was hiding.
But
okay, so
I saw her treehouse and I was like, where is she going to the toilet? That was my first thought, to be honest.
Yeah.
Just saying that.
Fair point.
Yeah.
Fair point. it just seems so disconnected from this style of Oz, and even like what they try to capture with clocks and circles and like this kind of infinity feeling, I mean, there was circles in it, but it was very weird. And then the second you went out of onto the balcony, you saw how disconnected it was. It was almost like, I don't know.
Yeah, and also in that, I think I sent it to the both of you, where the cinematographer Alice Brooks talks about all the lighting choices and how all the colors are very like important and they stand for so many things. And then the shots of the film, there was also one from the treehouse where she was standing like in front of the blue sky, but it was all just like washed out. And she was talking about, oh, how the blue is like for whatever it was, but it was barely blue and she was barely green. It was
also how they like integrated the fires in the background, how it was like shining on the face.
Yeah.
But I didn't really catch that during the movie. I saw that in clips afterwards, but I didn't think it was like that impressive. They should have done that differently or used the light differently. I don't think it was like they didn't succeed with that.
I also saw pictures of the Tin Man afterwards and like the details in the armor, not armor, but whatever. And I'm like, okay, that would have been nice to see, but you lit the entire film from the back. So I didn't see any of this detail. Like, what was the point in putting in these lovely, like, designs into his whatever it was?
Also with Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds.
I saw photos of the actual like costume or like special effects makeup or whatever afterwards, like close-ups, and it looked so cool.
It looked
very
cool.
Detailed and like so much effort put into it, and then on screen it looks like they put dots on his face and CGI'd it after and made it look like Ryan Reynolds.
Also, I didn't like how they kind of integrated the whole story of the girl. What is the name?
Nessa Rose?
No.
Dorothy.
I didn't like how they integrated that. I thought that was poorly done and kind of like lazy.
I think by not showing her face and making her so much of a mystery, that gave her, like, that took away from the rest of the story because it made it a mystery. And that in it itself then is like a point kind of, and then also taking away some of the scenes with her, like when she first arrives and talks to Glinda, and just kind of brushing over that and not showing it is just, I think it would have been really cool to see that in this adaptation, to have more depth and more, more to it. Because also there are, I'm 100% sure that there are people who have not seen The Wizard of Oz.
Yeah, it was like they were relying on you to have this background information, which I don't think in today's, like, people going to see this movie are in their own algorithms and everything. So I don't think you can rely on people knowing the story of, you know, the story of The Wizard of Oz, I suppose, but like, how this ties into it.
And I think that's why it felt like slow and really fast at the same time, because I don't know, some scenes were like rushed and the others were like skipped over, and so I was like, okay, it's not very continuous, and I was kind of like on edge at one point, and then again I was like kind of bored, and I don't know how to feel about it. It was like,
that's what pisses me, sorry, can I curse?
Yeah.
That's what pisses me off about the new songs, though. This movie is already too long. Why are you adding new songs and taking away from other moments that you could build on in a more congruent and like concise way that adds to the story, instead of the girl in the bubble?
Also, the bubble. There was one scene where Madame Morrible was like kind of like stepping on the button where the bubble comes up, and she was like doing that from outside. That kind of, that didn't match. That was wrong.
Did she?
Yeah, I was like, that's not working. The bubble can't come up. Your foot is still inside. That's not working. That was wrong.
Interesting.
Yeah.
But did the bubble come up?
Yeah. But that doesn't work because her foot was there. So I was like, logically, that doesn't make sense.
Interesting.
Thank you for segueing into Madame Morrible, because I would like to talk about Madame Morrible.
Go on.
Flip it around, wicked wish. No. Michelle Yeoh, love her.
Yeah.
She's an icon of Hollywood, of like Asian cinema as great well. Actress. Like great actress. And she can play a villain so well. Like you saw that in Crazy Rich Asians. Like there was some times that like it was like her eyes would go black. And she's like a villain. She was such a miscast in this movie.
Yeah.
When you look at the actresses that reportedly auditioned for this role, who have played Madame Marable on Broadway, on the West End, and it went to Michelle Yeoh, I just feel like she can't really sing.
No, sorry.
And there just wasn't enough material for her to show off. I think it was very like surface level.
Mm-hmm.
She had one good scene with Ariana or Glinda, if we're sticking to the movie titles, where she kind of like had an altercation with her and it got very like physical and stuff like that. And that was the only scene that I thought, okay, that was a good scene with you in it. But like the rest of just felt so flat.
Yeah, I was just going to say it felt really flat and lifeless in a way. And I still don't really know who that character is. Also, that's also due to the writing, obviously. But
she's the Wicked Witch.
But also because she didn't do much with what she was given, I think.
Yeah, but it was already in the first movie.
Yeah.
It was just like worse this time.
Yeah.
And that character in the play, in the musical, is, I mean, she's very central to the story.
No hate to Michelle Yeoh.
No hate to Michelle Yeoh. I love you, Michelle, if you're listening. would love to meet you one day.
And also, what I was really missing in the first part, I mean, I get that Glinda was like growing up and that she was now a public figure and all that comes into play with that. But I so missed the physical comedy of Ariana, because I think that was one of her strongest, the comedy, like everything she did, but especially the physical comedy, because it was so, so good.
Yeah.
And I didn't expect it to be that good. I get it. The second half is also darker, not for the comedy, blah, blah, blah. But I think that still could have been, like the physicality could have stayed.
Are funny moments in the second half as well. Glinda doesn't necessarily lose her
spark
in the second half. She's still very high pitched. And in the second part, Glinda and Elphaba were separated for a majority of the time. Mm-hmm. The strongest scenes are when the two of them are together.
Yeah.
And it just showed how heavily this movie relied on that character's connection.
And chemistry also. Between Cynthia and Ariana.
But what I will say is Jonathan Bailey, Fiero.
Yeah.
To hold your own in a song with Cynthia Erivo cannot be very, very easy.
No.
But when they did their duet, his voice was insane. Like, oh my God.
That, yes. And we need to give a little bit of like appreciation for the suspenders coming off that scene.
I went to the toilet for that, didn't I?
I in the room? Well, I think the suspenders, he was still there. Okay. But then when you could like see his arms, that was when you were at the toilet.
This man alive.
Yeah.
Was he? Oh, he was, wasn't he?
Yeah. He is. He is the current holder of the title.
Yeah. Another music moment, which I didn't necessarily like. In the middle of No Good Deed, they cut the momentum and went to a flashback from Elphaba's childhood.
Mm.
And I was like, why did you do that? Why did you take us out of this moment? And then, go back to it.
Yeah. I think that's what you could say about the whole film, basically. That they were always kind of editing it or cutting it in a way where you would be taken out of the emotion and out of whatever was happening. Yeah.
And also, I think that was also part of it, because they usually either showed like a close up to the face or the upper body, but they didn't have like wide shots that much. And I think they, with their whole choreography and how they were like interacting with each other, it would have been better if they did that with like wider shots, because you always only saw like close ups. And I thought it was like, it took away from it.
They have all these amazing sets. They built them.
They built them, yeah.
Some of them at least. And they look amazing. Mm. And then they're shooting it in a way where you can't actually see it because everything in the background is out of focus. Mm-hmm. It's color graded. Well, it's not color graded. It just looks gray, even though in real life it's like bright colors everywhere.
Yeah.
And then the lighting is horrible. And you don't have the wide shots like you said, which also really help you to actually feel like you're part of the world. And with the deep focus, like you see, oh, what is behind them? I am with them in this world. I can actually see what this world looks like. But the way they shot it, you don't, because you don't see anything. You can't see anything.
Shots that I did actually like, because I'm conscious of the fact that this is a very negative review so far. I did love Glinda's wedding combined with Elphaba discovering all the animals in the cage. The contrasting emotions between those two moments.
Yeah.
Glinda getting married.
Yeah. And how much stars would you give Wicked for Good?
Yeah, I think I would give... Oh my God, it's three. I think I'm edging towards 3 or 3.5. Yeah, 3, I think.
Mm.
It just, it a lot of elements annoyed me. Yeah, 3.
Yeah. That's a wrap. So, wir hoffen, dass ihr da einen ganz guten Eindruck bekommen konntet, was wir und Owen von diesem Film halten. An sich würde ich sagen, wer den ersten Teil geguckt hat, der sollte sich den zweiten auch angucken.
Es gehört halt zusammen.
Den ersten Teil kann man aktuell bei Wow gucken, falls ihr den nicht geguckt habt, aber jetzt irgendwie sagt, ach, irgendwie bin ich doch angefixt, ich würde den zweiten jetzt doch gern irgendwie schauen, ist für mich kein Must-See.
Wenn man Jonathan Bailey sehen möchte, dann sollte man sich den Film angucken.
Ja. Belassen wir es dabei. Wir haben, glaube ich, mit Owen genug gesprochen.
Ja. Auf zum nächsten.
Ja. Train Dreams.
Von Clint Bentley. Das ist ein Film, der jetzt auf Netflix schon verfügbar ist.
Und seit dort dem 21.11. schon.
Mhm. Ja, es geht um einen Holzarbeiter, seine Geschichte, Anfang des 20. Jahrhunderts. Es geht um Liebe, Verlust und dem Umgang damit und Einsamkeit, würde ich sagen.
Ja, dem würde ich so zustimmen. Eine
ganze Bandbreite von Emotionen und Erfahrungen, die man im Leben macht.
Mhm. Gespielt wird der Hauptcharakter von Joel Edgerton, den kennt man, also ich kenne ihn zumindest vor allem aus The Great Gatsby.
Mhm.
Dann haben wir noch Felicity Jones, die war jetzt zuletzt oder kürzlich zumindest in The Brutalist. Und Carrie Condon, die war in Banshees of Inisherin und in F1.
Und William Macy, der in Shameless war in der Serie und war jetzt ja auch in The Running Man.
Ach, ja.
Ja, da war ich auch so, den kenne ich.
Wenn ich mich gar nicht irre, wollte ich Owen eigentlich nochmal fragen, habe ich ganz vergessen. Der saß mal im Flugzeug mit Carrie Condon zusammen, die ist auch Irin und er hat sie mal gesehen im Flugzeug. Er ist natürlich nicht hingegangen, aber er hat sie gesehen.
Ja. Das zählt auch.
Wie fandst du ihn denn? Wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten.
Mhm. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt.
Mhm.
Ich bin einfach, habe mich überraschen lassen.
Mhm.
Es ist ein Film, der, finde ich, nicht besonders aufregend ist, nicht besonders groß, nicht mächtig, aber irgendwie in seiner langsamen Erzählweise und in seinen kleinen und auch größeren Gefühlen, die man so spürt, nimmt das einen ziemlich mit, finde ich, weil so ein bisschen das Leben einfach widerspiegelt.
Ich muss sagen, hat mich emotional gar nicht abgeholt. Es gibt einen Erzähler.
Ja, der hat mich auch rausgebracht.
Jedes Mal, wenn dieser Erzähler angesetzt hat, war ich raus. Mhm. So, also Joel Edgerton hat toll gespielt. Jedes Mal, wenn er aber die Chance dazu hatte und ich gerade anfing, mich so richtig auf die Story einzulassen und mich auf ihn und seinen Charakter einzulassen und die Emotion, zack, hat der Erzähler da wieder mir reingegrätscht und mir dann erzählt, was der jetzt gerade fühlt oder macht oder denkt oder wie auch immer oder was jetzt hier gerade die Umstände sind, wo ich so bin, da weiß ich doch. Ich kann es an seinem Gesicht ablesen und an seinem tollen Schauspiel. Und dadurch, dass du mir das jetzt nochmal hier so erzählst, werde ich so rausgerissen aus der Emotion, weil das dann so eine Distanz einfach geschaffen hat zwischen mir und dem Charakter und was diesem Charakter ja widerfährt.
Ja, da gebe ich auf jeden Fall recht.
Danke.
Also, danke. Nein,
ja, weil bei Letterboxd haben so viele Leute den so hoch gelobt und ich war so, ich habe gar nicht mit dem connected und dann habe ich mich so ein bisschen falsch gefühlt.
Nee, also ich konnte mich schon mit Robert Grainer, so heißt die Hauptcharaktere, ich konnte schon so ein bisschen nachfühlen, was er gespürt hat, weil er in manchen Szenen das wirklich sehr gut rübergebracht hat. Aber es stimmt auf jeden Fall, dass dann halt wieder der Erzähler reingegrätscht ist und einander so rausgezogen hat. Es wäre auf jeden Fall ein besserer Film ohne den Erzähler.
Ja, ich finde am Anfang war es noch okay, da kriegt man, weil deswegen, also wenn wir Porträt sagen von diesem Holzfäller, dann ist es wirklich einmal die Lebensgeschichte von ihm. Das heißt, wir kriegen dann auch so einen kleinen Einblick zumindest in seine Kindheit, wie er so dahin gekommen ist, wo er jetzt ist und was vielleicht irgendwie ja auch traumatisch war in seiner Kindheit oder ihn sehr geprägt hat. Und da fand ich das noch okay mit dem Erzähler, weil das natürlich ein einfacher und relativ schneller Weg ist, um das darzustellen und einen da abzuholen. Aber danach hätte das deutlich weniger werden müssen. Dass es zwischendurch nochmal kommt, wäre für mich okay gewesen, aber nicht in dem Ausmaße.
Nee, also das war zu viel.
Der Erzähler, also für mich, so hat es sich zumindest angefühlt, hat der Erzähler mehr Redeanteil als Joel Edgerton.
Ja, war glaube ich auch so.
Ja, ne?
Weil es auch so ein Protagonist war, der eh nicht viel geredet hat. Der mit Emotionen nicht unbedingt verbal umgeht.
Ja.
Und deswegen hat der Erzähler das halt so ein bisschen von ihm weggenommen.
Und das ist ja, finde ich, auch ein Teil der Charakterisierung, wenn du sagst, okay, dieser Charakter, der ist sehr in sich gekehrt, der spricht nicht viel. Und das nimmst du dem Charakter dann irgendwie wieder weg, wenn du diesen Erzähler da so alles aufdröseln lässt.
Weil gerade diese Stille manchmal ja eben das Mächtigste ist.
Ja, das mit der zu sitzen und mit dieser Emotion zu sitzen und
das
in
tut
diesen
er
Umständen
ja eigentlich
zu sitzen, ja.
Ja.
Das fand ich sehr, wirklich sehr, sehr schade, muss ich sagen.
Ja, aber die Idee dahinter fand ich irgendwie richtig, also hinter dem Film fand ich sehr schön, weil irgendwie was so eine Ode ans Leben und auch die negativen Sachen im Leben, aber halt alles, was dazugehört, ist halt teilweise traurig, melancholisch, an Stellen aber auch glücklich und Liebe und
halt wie das Leben so verläuft.
Eben. Und also das fand ich richtig schön, weil es nicht das große, aufregende Action-Ding war, sondern einfach wirklich so, wie das Leben läuft.
Ja.
Das fand ich
schön. Das fand ich auch schön.
Und es hatte auch schöne Bilder.
Es hatte sehr schöne Bilder. Da muss ich auch noch was zu sagen, weil da war ich echt beeindruckt. Also der Film ist nicht ganz in 4:3, beziehungsweise 1,33:1, sondern in 1,46:1, also ein bisschen breiter als 4:3. ich habe es extra nochmal nachgeguckt, weil es mich natürlich interessiert hat. Und habe dann auch nochmal rausgefunden, weil die den in nur 29 Tagen gedreht haben, haben sie den halt digital gedreht. Also die hatten überlegt, ihn analog zu filmen, haben sich dann aber aufgrund der Drehtage und weil Film einfach unpraktisch ist und ein höheres Risiko mit sich bringt, dann dagegen entschieden. Da war sicherlich auch ein finanzieller Faktor mit dabei, ist immer noch eine Netflix-Produktion.
Verständlich.
Aber bei so einem kurzen Dreh macht es schon Sinn. Ich fand den wirklich richtig, richtig toll gefilmt. Also ich fand die Farben toll, ich fand das Licht toll. Da sind ein paar Shots drin, wenn man da also er ist ja Holzfäller und wenn man da mit ihm quasi bei der Arbeit ist, wo dann da das, also das Staging, also wie da dann schon gefällte Bäume angeordnet sind, wie dann da die anderen Holzfäller angeordnet sind, wo dann mal wer sitzt, wo sich wer bewegt, wo sich im Hintergrund was bewegt. Auch da, wir haben Deep Focus, wir haben Fokus bis an, quasi bis ans Ende vom Bild. Da wird eine Szene wirklich gesetzt. Man kann sich da reinfühlen und reindenken und irgendwie in diese Welt mit eintauchen. Und dann gibt es da auch so ein paar Zoom-Shots, wo man dann entweder bei einem Charakter anfängt und dann eben weiter rauszoomt und dann diese Welt quasi entdeckt.
Ich finde ja auch, weil es eben Wald viel spielt, dass der dich dann quasi so umgibt. Weil der ist ja dicht bewachsen oder zumindest in dieser Jahreszeit, wo das Holz gefällt wird. Und deswegen, also es ist sehr grün und das schließt die Leute, die halt in diesem Wald sind, auch mit ein. Und das schließt dich dann halt auch beim Gucken so ein. Mhm. Und das schaffen die halt durch diese Bilder.
Ja.
Und dann mal wieder so, also digital muss nicht scheiße sein.
Nee, das ist wirklich, also dieser Film ist ein Paradebeispiel dafür. Ja. Vor allem, dass du dann eben mit Licht und mit Farben und dann eben aber auch mit der Inszenierung an sich, was ich gerade meinte, wie das halt gestaged ist, wo die Charaktere sind und so weiter. Also zum Teil wurden da ja wirklich, also quasi Fotos geschaffen, haben Charaktere halt bestimmte Positionen, an denen sie sind und so weiter. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. wie detailliert da dran gegangen wurde.
Ja.
Also da war es so, okay, hier ist jeder wirklich an dem genauen Punkt, wo er gerade sein soll. Und das fand ich toll. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das anzugucken. Hätte ich gerne im Kino gesehen. Der hatte ja angeblich eine Kinoauswertung auch in Deutschland, aber wir haben davon gar nichts mitbekommen. Und ich hatte den Film jetzt schon ein halbes Jahr oder länger auf dem Schirm. Mhm. Also ich habe die Augen und Ohren offen gehalten, habe aber gar nichts mitbekommen.
Ich habe hier auch in meinen schlauen Notizen stehen, bestimmt besser auf Leinwand.
Ja, ich habe dem dann aber durch diese emotionale Distanz, die da durch den Erzähler geschaffen wurde, habe ich ihm dann trotzdem nur 3 Sterne gegeben.
Ich habe dem, glaube ich, auch nur 3 gegeben, aufgrund des Erzählers.
Ja. Naja, guck, sind wir doch wieder beim Gleichen rausgekommen. Ja. Also auf jeden Fall trotzdem eine Empfehlung zum Schauen, gerade wenn man, ja, auch, also der ist schon im Oscar-Talk drin, also Joel Edgerton wird da auch mitgehandelt für eine Nominierung vielleicht für den besten Hauptdarsteller. Ich kann mir vorstellen, dass der bei Cinematography auch vielleicht keine schlechte Chance hat, wenn man da also interessiert ist und sonst, ja, einfach so ein, wie du sagtest, eine Ode ans Leben sich anschauen möchte. Ja. Und das halt auf Netflix, also kein Risiko.
Kein Risiko.
So, auch auf Netflix, Staffel 5, Part 1, Stranger Things. Die finale Staffel hat begonnen.
Hat begonnen. Die ersten Folgen sind schon auf Netflix.
4?
Und 4.
4 Folgen.
Und das ganze Internet ist voller Spoiler. Leider habe ich den Spoiler gesehen, bevor ich die Folgen geguckt habe. Das heißt, ich wusste leider essentielle Sachen schon, bevor ich es dann geguckt habe, was mich ein bisschen geärgert hat. Staffel 5 startet damit, dass sich durch Hawkins große Risse ziehen, die Stadt mit dem Upside Down jetzt verbinden. Und es ist ein kleiner Zeitsprung und es zeigt das Militär, die jetzt die Kontrolle übernommen hat über die Stadt und wie so eine Quarantäne verhängt hat. Die Gruppe, die Freundesgruppe Eleven und alle anderen sind auf der Suche nach Vecna, dem Bösewicht. Der ist aber irgendwie verschwunden.
Fun Fact, ich habe den Darsteller von Vecna, ist doch Vecna, der von Jamie Campbell-Bauer gespielt wird, ja, den habe ich 2015 im Oktober in London bei Bended Like Beckham im Musical gesehen und habe danach sogar ein Foto mit ihm gemacht.
Ich bin sehr neidisch.
Vielleicht schafft es das ja noch auf Instagram, das Foto. Mal schauen.
Mal schauen.
Ja, dazu muss man sagen, ich habe Stranger Things nicht geguckt, nicht eine Folge, nicht eine halbe, gar nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich habe das in der Popkultur etwas verfolgt über die Jahre. Aber ja, ist nicht meins, diese Art von Serie. Ich fand das damals dann einfach schon zu gruselig und irgendwie hat es mich auch einfach nicht interessiert.
Ist ja okay.
Und ja, bin dann da nie noch mit reingestiegen. Irgendwann auch einfach aus Prinzip.
Kann ich verstehen.
Ja.
Ich habe es halt sofort angefangen zu gucken, als das vor 10 Jahren oder so, ja, das war ewig her, rauskam und war dann auch immer gespannt auf die neuen Staffeln.
Ja. Ja, ich habe mir jetzt hier so ein paar Screenshots bei Instagram und Co. gemacht, weil ich da so ein paar Impressionen bekommen habe zu dieser Staffel. Vielleicht kannst du da ja dann mal was zu sagen, wie du das denn so siehst. Einmal hier eine Referenz zu Game of Thrones Staffel 8, wo Emilia Clarke unter anderem interviewt wurde dazu, wie ob sie denn happy sind, damit wie das zu Ende geht. Und dann ein Interview mit Natalie Dyer, Charlie Heaton und Joe Keery. Und ja, dass sie da auch etwas, sagen wir mal, zurückhaltend sind.
Das sieht man ja noch nicht in den Folgen, die jetzt raus sind. Das sind dann Anmerkungen auf das wirkliche Finale dann, wenn die nächsten Folgen rauskommen. Und da sind sie wirklich ein bisschen verhalten. Also es wurde viel geweint wohl beim Table Read. Und ich kann es gar nicht einschätzen, was kommt, weil es gibt jetzt schon so viele Theorien.
Was sagst du denn zu Greenscreen und allgemein dem Look der Serie? Ich habe hier nur so eine Sache gesehen, wo auf so einen Turm geklettert wird von Joe Keery und noch wem.
Na, das ist, mein Problem war eigentlich schon direkt am Anfang der ersten Folge der 5. Staffel. Da wird nämlich nochmal so ein Throwback gezeigt zu Will, als er das erste Mal im Upside Down verschwunden ist. Und er sprintet da von diesem Demogorgon weg und der Schauspieler ist jetzt 10 Jahre älter als damals. Das heißt, da wurde ein bisschen CGI, keine Ahnung was gemacht und es sah halt so unecht aus.
Und das war ein Jahr hatten die Post-Production. Also es ist jetzt nicht, dass sie keine Zeit hatten.
Und das Ding ist, es war wirklich die allererste Szene. Und die ist sofort, also ich dachte, ich bin in einem schlechten Videospiel. Dann nimm's nicht als erste Szene. Wenn du dir da nicht Mühe gibst, dann nimm's nicht als erste Szene.
Und dann so im Rest, also ich hatte auch so einen Clip gesehen, wo Eleven so eine, also das wurde schon vor dem Start der Staffel veröffentlicht, so einen Trainingsclip, wo sie da irgendwie über so einen Parcours rennt. Und da hat jemand dann auch gezählt, wie viele Schnitte es in dieser Szene gab. Ja,
alle ihre Sprünge, die da groß gezeigt werden, sehen ein bisschen weird aus. Ich finde, sie rennt auch weird, sie läuft weird und ich verstehe nicht, was sie anhat. Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen seltsam.
Ja, und irgendwie da waren so wirklich jede halbe Sekunde gefühlt war da ein Schnitt und das ist auch einfach halt kein gutes Editing. Beziehungsweise wurde die Szene vorher dann vielleicht nicht gut genug geplant und geprobt, um das mit weniger Schnitten, mit Stunt-Doubles und so weiter irgendwie zu machen. Was würdest du dazu sagen, dass hier spekuliert wird, also beziehungsweise die Duffer Brothers, die Duffer Brüder, die ja die Schaffer dieser Serie sind, sofern ich das verstehe, die sagen ja jetzt, nee, das war ja alles so geplant von Anfang an oder dann schon ziemlich kurz nach dem Anfang oder so. Das ist alles hier komplett durchgeplant. Hier gibt's aber Leute, die sagen, das kann gar nicht sein. Erstmal war die erste Staffel gedacht, eine Limited Series zu sein, also Ende nach der ersten Staffel. Und dann, dass überlegt wurde, eine Anthologie daraus zu machen, also gleiches Universum mäßig, aber irgendwie andere Geschichte oder ähnliche Umstände, aber anderes Universum. Und dann, Zitat, every season since has featured all the hallmarks of, quote, we're making this up as we go. Was ist da dein Eindruck zu?
Ich bin auch der Meinung oder ich bin davon überzeugt, dass sie es nicht von vornherein wussten, wie sie diese Serie gestalten wollen in Zukunft. Ich glaube aber, dass sie einfach bei manchen Sachen so viel Luft oder Raum oder Interpretationsspielraum gelassen haben, dass man es sehr gut verknüpfen kann. Man könnte jetzt sagen, ach, das und das war alles schon weg, na. Und dadurch, dass sie das immer parallel zu diesem D&D-Spiel immer hatten, also die Jungs da spielen halt D&D,
Dungeons and Dragons,
und sie erklären sich die Phänomene und alles, was passiert in Hawkins halt anhand dieses Spiels. Und daher kommen auch dann immer die Namen. Vecna ist eigentlich auch eine Figur dieses Spiels. Und so ist das immer eine Parallele. Und ich glaube einfach dadurch, dass da schon Parallelen existieren und in jeder Staffel eigentlich Parallelen gezeigt werden, weil es immer dieses Spiel gibt, außer jetzt in der Staffel wurde es noch nicht gespielt, aber die Charaktere existieren halt schon. Ich glaube, dadurch hatten sie einfach, ist sehr einfach, das irgendwie zu verknüpfen.
Okay, verstehe.
Ja.
Würdest du, also ich vermute mal, wenn man jetzt die anderen 4 Staffeln geguckt hat, dann sollte man die 5. Staffel auch einfach gucken. Also es ist jetzt blöd zu fragen, ob sie sehenswert ist. Ist sie sehenswert bisher?
Schon. Wenn man alles bisher geguckt hat, sollte man auf jeden Fall gucken, weil das muss man jetzt zu Ende bringen. Die 10 Jahre muss man jetzt zu Ende bringen. Und es macht ja trotzdem Spaß zu gucken. Man ist da halt einfach drin und ist einfach, Steve ist super funny und Dustin und Steve, deren Relationship, und macht halt Spaß.
Ja. Ja, so der nächste Teil kommt ja dann zu Weihnachten und dann der letzte, dritte zu Silvester, habe ich mir sagen lassen.
Ja, irgendwie so.
Ja, wir werden das dann einfach mal dann nochmal gucken.
Ja.
Und das mit den Veröffentlichungen parallel weiter besprechen, beziehungsweise du wirst es besprechen.
Ich werde es besprechen, du fragst mich aus.
Ich frag dich aus. So, Maus der Woche?
Maus der Woche.
Soll ich anfangen? Ich glaube, letztes Mal hast du angefangen.
Du fängst an.
Es gibt eine neue Serie, die ist in Deutschland noch nicht zu streamen. Heated Rivalry heißt die.
Ist mir auf Social Media auch schon
auf die Füße gefallen.
Auf die Füße gefallen.
Ja, ist gay und es geht um Eishockey.
Toll.
Und die beiden Hauptdarsteller, ich habe schon ganz viele Clips von den beiden gesehen und Fotos und so weiter. Connor Story und Hudson Williams. Das sind meine beiden Mäuse der Woche. Zu den Charakteren kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber die Darsteller schon. Wie passioniert die da rangehen. Auch, also vor allem Hudson Williams, kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja, deren Chemistry einfach toll. Und auch der Regisseur oder der Showrunner, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Der wurde nämlich auch zur Sexualität natürlich der beiden Darsteller gefragt, weil sie halt ja eben schwule Charaktere darstellen. Und da hat er gesagt, und das fand ich eine richtig, richtig gute Antwort, das geht niemandem was an, das geht mich auch nichts an. Es ist illegal, als Arbeitgeber nach solchen Sachen zu fragen.
Ja.
Und die beiden, die sind einfach dabei, die haben Bock da drauf. Und da ist es völlig egal, welche Sexualität die haben. Das geht niemandem was an. Man erinnert sich da einfach nur zurück an Kid Connor bei Heartstopper, der dazu gezwungen wurde, sich als 18-Jähriger zu outen.
Das ist ja schrecklich.
Ja.
Machen wir nicht.
Fand ich toll. Deswegen, der ist so auch Maus, aber meine Hauptmäuse sind halt
beiden.
Ja, Connor und Hudson.
Verstehe ich. Meine Maus der Woche ist Jamie Campbell-Bauer. Also alias Wegner und Henry Creel in Stranger Things. Ich mochte ihn halt schon immer.
Ja.
Deswegen
bist du
ja
auch so neidisch auf das Foto.
Ja, ich bin so neidisch auf das Foto, weil ich ihn schon immer mochte. Und er ist einfach eine Maus. Also in seinen Interviews ist er halt, ach, er ist so lieb und wie passioniert er über diese Rolle spricht und auch über die anderen DarstellerInnen. Das ist einfach sehr mausig und so alles so herzlich.
Ja, das habe ich auch so mitbekommen.
Ich finde, er ist richtig herzlich.
Ja, eine richtige Maus
einfach. Ist eine richtige Maus.
Ja. Und auch mit seinen Outfits und so und wie er mal aussieht.
Und seinen kleinen Ohrringen und so.
Bisschen non-binary.
We love that. Toll.
Ja. So. Ein kleiner Ausblick für nächste Woche. Wenn alles nach Plan läuft, sprechen wir über Sentimental Value, dem Gewinner auf Cannes vom Grand Prix. Und dem neuen Film von Joachim Trier. Der hat Worst Person in the World gemacht zum Beispiel.
Da bin ich sehr gespannt.
Dann Anemone, das Regiedebüt vom Sohn von Daniel Day-Lewis, der da auch mitspielt. Genauso wie Sean Bean, den man ja vor allem aus Game of Thrones kennt. Und dann noch Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Der wird ja schon als der beste der drei gehandelt.
Ich freue mich auf Josh.
Natürlich. Und auf Andrew Scott.
Ja.
Ich freue mich aber auch sehr auf Benoit Blanc, muss ich sagen.
Fair. Wird toll.
Wird toll, werden wir uns im Kino angucken, bevor er dann auch auf Netflix landet.
Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.